Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns den Predigttext vor aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 53 bis 63. Und zwar in der Übersetzung Hoffnung für alle. Darauf erwiderte Jesus: Ja, ich versichere euch, wenn ihr den Leib des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Nur wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ihn werde ich am letzten Tag auferwecken. Denn mein Leib ist die wahre Nahrung und mein Blut der lebenspendende Trank. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Ich lebe durch die Kraft Gottes, des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat. Ebenso wird jeder, der meinen Leib isst, durch mich leben. Nun wisst ihr, was ich mit dem Brot meine, das vom Himmel zu euch herabgekommen ist. Eure Vorfahren haben zwar auch in der Wüste Brot vom Himmel gegessen, aber sie sind trotzdem gestorben. Doch wer dieses Brot isst, wird für immer leben. Dies alles lehrte Jesus in der Synagoge von Kapernaum. Viele von denen, die ihm bisher gefolgt waren, hörten es und sagten: Das ist eine Zumutung. Wer will sich so etwas anhören? Jesus wusste, dass selbst seine Jünger empört waren und fragte sie deshalb: Nehmt ihr schon daran Anstoß? Was werdet ihr erst sagen, wenn ihr seht, wie der Menschensohn dahin zurückkehrt, woher er gekommen ist? Gottes Geist allein schafft Leben. Ein Mensch kann dies nicht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind aus Gottes Geist und bringen das Leben. Gott segne sein Wort an uns allen. Das ist ganz schön der Hammer. Ein richtiges Streitgespräch hat sich da entwickelt zwischen Jesus und den Juden, aber auch zwischen Jesus und seinen Jüngern. Also da sind richtig die Fetzen geflogen. Wenn man sich dieses ganze Kapitel, das sechste Kapitel mal durchliest, wird man merken, das war jetzt nicht nur dieser kurze Augenblick, sondern das ist schon vorher sehr widerständig. Also da gehen zwei Fronten gegeneinander. Die Jünger verstehen einfach nicht, wovon Jesus redet. Und die Juden sind empört, sie nehmen Anstoß daran, dass Jesus sagt, wer mein Blut trinkt und wer meinen Leib isst. Sie verstehen einfach nicht die symbolhafte Sprache von Jesus. Und die Jünger haben noch nicht erkannt, wer Jesus wirklich ist. Das Kapitel beginnt mit der Brotvermehrung, also mit einem Wunder. Danach sehen die Jünger Jesus auf dem Wasser laufen. Sie erkennen, das ist kein normaler Mensch, das muss Gottes Sohn sein. Und dann sagt Jesus: Ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist und das euch ewiges Leben schenkt, wenn ihr davon esst. Ich lese uns mal ein paar Verse weiter von vor, ab Vers 25. Als sie Jesus auf der anderen Seite des Sees gefunden hatten, fragten sie ihn: Meister, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen: Ich weiß, weshalb ihr zu mir kommt, doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid, nicht, weil ihr verstanden hättet, was dieses Wunder bedeutet. Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt doch alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben, denn Gott, der Vater, hat ihn dazu bestimmt und ihm die Macht gegeben. Da fragten sie ihn: Was sollen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Er erwiderte: Nur eins erwartet Gott von euch: Ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Wenn wir an dich glauben sollen, wandten sie ein, musst du uns schon beweisen, dass du im Auftrag Gottes handelst. Kannst du nicht ein Wunder tun? Sie hatten das Wunder der Brotvermehrung erlebt und bitten sofort wieder um ein Wunder. Sie sind so eigensüchtig, wie wir oft auch. Wenn wir eine Gebetserhörung erleben und erleben, wie allmächtig und wunderbar und liebevoll Gott ist, dann ist der Gedanke nicht weit weg: Ach, vielleicht könnte Gott dann auch in einem anderen Bereich meines Lebens ein Wunder wirken oder für einen anderen Menschen ein Wunder wirken. Wir werden inspiriert, wenn Gott unsere Gebete beantwortet und Wunder für uns tut. Und wir möchten gerne mehr davon. Aber oftmals fangen wir an, dabei uns nur um uns selbst zu drehen und um die Befriedigung unserer eigenen Wünsche. Die Jünger wollen gesättigt werden, das sagen sie Jesus vorher auch, so wie die Israeliten in der Wüste durch das Manna gesättigt wurden. Aber Jesus versucht ihnen zu erklären, dass es etwas viel Besseres gibt als das Manna in der Wüste und dass es ein viel größeres Wunder gibt, als Brot zu vermehren. Aber es ist, als ob beide Seiten unaufhörlich aneinander vorbeireden. Jesus provoziert und Jesus eckt an. Er wird, so steht es auch in der Bibel, zum Eckstein, an dem sich sogar die religiösen Menschen stoßen. Jesus sagt, ich gebe mein Leben hin, um euch das ewige Leben zu erkaufen. Ich vergieße mein Blut und ich opfere meinen Leib, damit ihr keine Opfer mehr bringen müsst, um von Schuld und ewiger Verdammnis frei zu sein. Ich bin der, der euch den Weg frei macht zum Vater. Ich bin der, der den Weg wieder öffnet ins Paradies, zum Baum des Lebens. Ich bin der, der nicht nur euren Körper sättigt, das auch. Gott weiß, dass wir menschliche Bedürfnisse haben und er will für uns sorgen. Aber er will uns vor allen Dingen die Nahrung geben, die unseren Geist sättigt. Denn der gesättigte Körper, der gesättigte Leib, der wird immer wieder hungrig und er muss auch eines Tages sterben. Aber der Geist, der einmal gesättigt ist, der wird nie wieder hungrig, sondern der schenkt uns ewiges Leben. Und Jesus sagt, ihr habt dieses ewige Leben, wenn ihr mein Wort hört und daran glaubt. Und ihr habt dieses ewige Leben, wenn ihr an meinem Leib und an meinem Blut Anteil habt. Und das haben wir praktischerweise, wenn wir das Abendmahl feiern. Und das symbolisch gesehen, wenn wir das Abendmahl feiern. Und praktisch gesehen, wenn wir unser Leben unter die Herrschaft Jesu stellen und ihm für alles vertrauen. Darum ging es ja auch am letzten Sonntag und darum geht es letzten Endes auch in der ganzen Passionszeit. Jesus selbst hat uns vorgemacht, was es bedeutet, was dieser Vers bedeutet, den wir als Wochenspruch gehört haben. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Jesus Christus ist der Erste, der gezeigt hat, was dieser Vers bedeutet. Und auch wir bringen keine geistliche Frucht in unserem Leben hervor, wenn wir nicht bereit sind, unserem Ego zu sterben. Wir werden immer wieder hungern und dürsten, wenn wir unser Selbstwertgefühl aus Besitz, Ehre und Beziehungen ziehen. Und das erlebt ihr vielleicht auch selbst, so wie ich auch. Wenn wir das nämlich so machen, dass wir unser Selbstwertgefühl aus Beziehungen, Besitz und Ehre ziehen, dann werden wir immer wieder hungrig und durstig. Wir brauchen immer wieder Komplimente, wir sehnen uns immer wieder nach Liebe, Anerkennung, nach Wohlstand, dass es uns besser geht, dass wir sicher sind. Aber Jesus sagt, wenn du dich ganz im Vertrauen dem Willen Gottes hingibst, wirst du nach all diesen Dingen nicht mehr so dürsten und hungern, denn dein wahrer Lebenshunger und dein wahrer Lebensdurst wird endlich gestillt sein. Und da die heutige Predigt kurz sein soll, wir haben ja nachher noch die kurze Information von der Ingrid, möchte ich nur einen Bereich ansprechen, wo ich glaube, viele von uns sich schwer tun, sich ganz hinzugeben und wo wir darum auch immer wieder hungern und dürsten und unzufrieden sind im menschlichen Sinne. Es gibt bestimmt auch noch andere Bereiche, aber ich habe diesen Bereich rausgegriffen, weil er mich die letzten Wochen begleitet hat. Das ist der Bereich der Musik im Gottesdienst und wir haben ja vorhin schon ein schönes kurzes Interview gehört mit Claudia Lemperle. Und ich möchte, bevor ich dazu komme, sagen, dass ich mit den folgenden Worten niemanden speziell adressieren möchte. Also weder die Gruppe, die sich an den KV gewandt hat, noch die Menschen, die mir E-Mails geschrieben haben in den letzten Wochen, noch die Menschen, die mit mir persönlich gesprochen haben. Ich spreche uns alle an. Und es ist ganz klar, dass es den einen mehr betreffen wird und den anderen weniger. Wie gesagt, es gibt noch viele andere Bereiche, wo jeder von uns absolute, völlige Hingabe leben kann. Die Musik im Gottesdienst, die hat schon eine besondere Stellung, weil sie uns ganzheitlich berührt. Das ist anders als bei einer Predigt. Denn bei einer Predigt wird vor allen Dingen unser Geist angesprochen. Weniger die Seele und weniger der Körper. Es ist etwas für unseren Kopf. Und du hast das so schön gesagt, wir Deutschen sind auch vor allen Dingen Kopfmenschen. Und deshalb verwundert es nicht, dass die Predigt im Mittelpunkt steht. In anderen Gegenden in dieser Welt sieht das nämlich anders aus. Bei der Musik geht es um unseren ganzen Menschen und vor allen Dingen um unsere Seele, um unsere Gefühle, um unsere Persönlichkeit. Da geht es darum, wie wir geprägt worden sind, was wir mitbringen, wo wir uns wohlfühlen, was uns Sicherheit gibt, was uns stärkt. Und das ist sehr verschieden. Welcher Klang berührt mich? Welcher Klang schafft in mir ein wohliges Gefühl? Bei einer Predigt kann man, wenn sie einen nicht berührt, zumindest abschalten. Man kann die eigenen Gedanken schweifen lassen und manchmal ist das auch ganz nützlich. Aber bei der Musik können wir das nicht. Wir können uns da nicht so herausnehmen. Die Musik macht etwas mit uns. Entweder sie gefällt uns oder sie gefällt uns nicht. Und das macht es auch auf den ersten Blick so schwierig. Aber nur auf den ersten Blick. Die meisten von Ihnen wissen, dass eine Gruppe von Menschen eine sehr höfliche und wertschätzende Bitte an den KV gerichtet haben, dass sie sich mehr Gesangbuchlieder wünschen und auch häufiger die Orgel hören möchten und weniger Abkündigungen. Und dem sind wir auch nachgekommen im Kirchenvorstand, im Gottesdienstausschuss. Allerdings hatten wir da schon auch andere Stimmen gehört und haben die natürlich auch berücksichtigt. Und wir haben die Musikteams von der Quotenregelung befreit, dass mindestens 1 bis 2 Gesangbuchlieder im Gottesdienst gespielt werden müssen, weil wir in den letzten Monaten gemerkt haben oder eine steigende Unzufriedenheit bei den Musikteams wahrgenommen haben, dass sie unter einem enormen Druck standen, dieser Quotenregelung nachzukommen und vor allen Dingen immer mehr darüber nachgedacht haben, wie können wir allen gerecht werden. Wie ich schon erwähnt hatte, hat das zu vielen Rückmeldungen geführt. Und ich möchte nur mal um die Bandbreite der Meinungen, also dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie viele Meinungen hier in unserer Gemeinde gegenwärtig sind, möchte ich ein paar zusammenfassen. Und die sind nicht wortwörtlich, sondern ich verwende meine eigenen Worte. Da gibt es die Gruppe derer, die sagen, ich liebe moderne Lieder und Bandmusik. Also wenn es die nicht mehr gibt, komme ich nicht mehr in den Gottesdienst. Mit Orgel und Gesangbuchliedern kann ich gar nichts anfangen. Da gibt es andere, die sagen, ich höre gern die modernen Lieder, aber ich vermisse auch die Gesangbuchlieder, mit denen ich aufgewachsen bin und die mir einen so tiefen Sinn vermitteln. Da gibt es welche, die hören gerne die Orgel und andere sagen, mir ist die Orgel zu laut, zu altmodisch. Da gibt es welche, die sagen, ich mag, wenn Jürgen und Susanne spielen, das ist so ruhige und angenehme Musik. Wieder andere sagen, das ist mir zu langweilig, ich brauche das Schlagzeug, ich brauche den Takt. Da gibt es wieder welche, die sagen, das Schlagzeug ist mir aber zu laut, da muss ich mir die Ohren zuhalten. Dann gibt es welche, die sagen, mir ist die Orgel zu laut. Wieder andere sagen, ich liebe Gesangbuchlieder und ich finde es toll, wenn die Bands diese Lieder spielen. Wieder andere sagen, wenn die Band schon ein Gesangbuchlied spielt, dann aber bitte im richtigen Takt und langsam genug, damit ich mitsingen kann. Und apropos mitsingen, da höre ich oft, englische Lieder sollten so wenig wie möglich gesungen werden, höchstens 1 pro Gottesdienst und auch nur mit deutscher Übersetzung. Die Gesangbuchlieder hingegen sollten auf jeden Fall in jedem Gottesdienst vorkommen, mindestens 1 oder 2 oder auch mehr. Manch ein Musiker sagt, die Gruppe gibt es nämlich auch noch, ich möchte Musik machen und begleiten, in die ich mich selbst hineingeben kann. Und da ich gar kein Gesangbuchlied kenne, weil ich damit nicht groß geworden bin, ist es mir nur Last und gar keine Freude, diese Lieder mir anzueignen. Dafür singe ich ständig englische Lieder zur Ehre Gottes und sie bedeuten mir so viel. Wieder andere Musiker sagen, mir ist eigentlich egal, welche Art von Musik ich spielen soll, solange ich die Noten spielen kann, ist es in Ordnung, weil mitsingen tue ich sowieso nicht. Noch andere Musiker sagen, ich spiele da vorne nicht für mich, sondern für die Gemeinde. Ich bin bereit, mich auf verschiedene Lieder, Gesangbuchlieder, englische Lieder, moderne oder nicht so moderne Lieder einzulassen. Ihr merkt schon, ein heißes Eisen. Aber ich bin froh, dass ihr auch gelacht habt. Es ist fast so ein heißes Eisen wie der Streit damals zwischen Jesus und den Juden und den Jüngern um das wahre Brot. Was ist denn jetzt das wahre Brot im Bereich der Musik? Was kann denn euch als Gottesdienstgemeinde und die Musiker wirklich satt machen? Müssen wir jeder Zielgruppe gerecht werden? Sollten wir einen Leitfaden erstellen, welche Lieder und wie viel davon in jedem Gottesdienst zu finden sein müssen? Sollen sich die Musiker der Gemeinde unterordnen oder die Gemeinde den Musikern? Was macht uns satt? Was ist das wahre Brot im Bereich der Musik? Wenn Jesus sagt, ich bin das wahre Brot, dann gilt das für jeden Bereich unseres Lebens. Jesus sagt, wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Satt werden wir, wenn wir das wahre Brot Jesus Christus in den Mittelpunkt stellen, egal mit welchem Instrument, egal mit welcher Art von Melodie und Musik, egal mit welcher Art von Lied. Satt werden wir, wenn wir alle, Musiker und Gemeinde, gegenseitig aufeinander Rücksicht nehmen und einander austauschen und verstehen lernen. Meistens sprechen wir nämlich nur übereinander, aber nicht miteinander. Und ich möchte hier an die Stellungnahme des KVs erinnern, von unserer KV-Klausur. Sie haben sie im letzten Gemeindebrief gelesen. Sie können sie auch auf der Homepage nachlesen. Wir möchten uns einsetzen, und zwar wir alle, nicht nur der Kirchenvorstand, für einen ehrlichen und wertschätzenden Umgang miteinander. Und wir wollen uns einsetzen für gegenseitige Wertschätzung trotz unterschiedlicher Ansichten. Wir können das alle sehr gut ausprobieren im Bereich der Musik. Satt werden wir, wenn wir Gottes Willen tun und uns nach seinem Willen ausstrecken. Satt werden wir, wenn wir den Geist Gottes als Musiker und als Gemeinde bewusst einladen und ihm Raum geben. Und das ist der Geist der Unterordnung und des Gehorsams. Und das ist der Geist der Demut und der Hingabe. Und das ist der Geist der Freude und des Friedens. Das ist der Geist der Ordnung, aber auch der Geist der Kreativität. Das ist der Geist der Leben schafft und nicht der Geist, der Leben tötet. Und satt werden wir, wenn wir allen anderen Geistern, die es da auch gibt, unter dem Himmel, die nicht der Heilige Geist sind, wenn wir all diesen anderen Geistern eine Absage erteilen und sie des Raumes verweisen und sie auch aus unserem Leben herausschmeißen. Das ist zum Beispiel der Geist der Kritiksucht und der Geist der Konsumhaltung. Das ist der Geist des Hochmutes und der Geist religiöser Äußerlichkeiten. Gott möchte dich, Gott möchte sie, jeden Einzelnen satt machen. Aber nicht, indem wir uns Äußerlichkeiten und Kritik und Konsumierung unterwerfen, sondern indem wir alle das wahre Brot suchen in den Worten des Moderators und in den Worten der Predigt, in der Musik, aber auch in der Stille, in der Begegnung mit anderen Christen, aber auch in der eigenen Besinnung. Jesus hat viele Wege, wie er dich sättigen kann. Die Musik im Gottesdienst ist nur ein Weg. Und manchmal konzentrieren wir uns zu sehr auf diesen einen Weg und verpassen dabei, dass Jesus uns vielleicht auf einem anderen Weg begegnen und satt machen will. Im Predigttext stand Johannes 6, Vers 63, Gottes Geist allein schafft Leben, ein Mensch kann dies nicht. Und diesen Geist bekommt, wer im übertragenen Sinne Jesu Leib isst und sein Blut trinkt. Das ist das wahre Brot, wenn wir bereit sind, uns ganz mit Jesus eins zu machen, wenn wir bereit sind, unserem Ego zu sterben und ein neues, geisterfülltes Leben zu führen, wo Freiheit und Frieden sind. Dann nämlich stirbt das Weizenkorn und bringt viel Frucht. Möge dieser Geist in unserer Gemeinde und in unseren Gottesdiensten regieren, denn er ist es, der uns wirklich satt macht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Claudia Lemperle wird uns jetzt ein Lied vortragen. Ich habe sie gebeten, ein Gesangbuchlied zu singen und für sie war das neu. Und ich danke dir, Claudia, dass du dich darauf eingelassen hast. Das ist genau das richtige Zeichen. Und dieses Lied behandelt auch dieses Thema, das Thema des Wochenspruchs und der Predigt, Korn, das in die Erde fällt und im Tod versinkt. Und es heißt in jeder Strophe, Liebe ist wie Weizen und ihr Halm ist grün. Ich wünsche uns, dass unsere geistigen Augen geöffnet werden für diese grünen Halmen, auch in unserer Gemeinde, in unseren Gottesdiensten, die da sind, dass wir sie sehen und dass wir sie fördern, dass sie wachsen können und Frucht bringen.